Punk. Auf punkrockersradio.de.
Hallo zusammen, ihr hört Punkrockers Radio. Wir haben heute Turbostarttag. Heute ist der Tag, wo Stadt der Angst veröffentlicht wird. Das fünfte Album von Turbostart. Und exklusiv für die Hörer von Punkrockers Radio haben wir den Gitarristen und Texter Martin Ebsen gerade in der Leitung. Hallo Martin.
Hallo.
Herzlichen Glückwunsch zur Veröffentlichung.
Danke.
Es ist die fünfte Turbostadtplatte. Ich dürfte sie ja schon ein paar Tage länger hören. Meiner Meinung nach ist es die beste Platte. Was sind so deine Gefühle bezüglich Stadt der Angst?
Oh, ich bin jetzt erstmal froh, dass wir das alles so hinbekommen haben. Also es war mitunter nicht ganz einfach, die Platte zu machen. Aus verschiedenen Gründen, die wir bestimmt entweder alle noch beleuchten oder auch nicht, ist jetzt auch nicht allzu wichtig. Und dass wir am Ende diese Platte gemacht haben, alle zusammen, und das alles zusammen gewuppt haben und jetzt auch so miteinander da stehen, das finde ich super. Also da freue ich mich einfach für mich persönlich drüber. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, mit den Liedern einmal, mit der Verschiedenartigkeit der Lieder und auch mit der Aufnahme im Speziellen bin ich sehr zufrieden für mich selber. Ich frage mich in einem halben Jahr nochmal, ob ich dann was rumzumeckern habe, aber erstmal bin ich gerade sehr zufrieden.
Okay, aber daraus, ich höre da irgendwie ein Stück weit raus, dass das für euch ein wesentlicher Unterschied ist zu der letzten Platte, zu das Island-Manöver. Oder vertue ich mich, bin ich da auf dem falschen Pfad?
Naja, es war diesmal, standen die Sterne nicht ganz so gut. Also beim letzten Mal sind wir irgendwie nach Fresendelf gefahren in dieses Haus und nach 1, 2, 3 Proben oder so 2 Monaten hat es dann angefangen richtig zu rollen und wir haben diese Platte zusammen gemacht. Das war diesmal nicht ganz so einfach vom Schreiben her und dann gab es einfach auch zu viele Ablenkungen die ganze Zeit. Wir mussten halt selber sehen, wo wir bleiben mit den ganzen Aufnahmen und wie wir das alles machen. Und sagen wir mal so, wir hatten einen festen Plan uns gemacht und haben mit der Zeit festgestellt, dass alles, was wir selber machen, quasi funktioniert. Und alles, was andere machen sollen, sprich, also du hast ja mal so einen Rattenschwanz an Leuten, die irgendwas machen, wie Termine im Studio oder sowas und mit den Mischern und Plattenfirmen koordinieren und all so ein Zeugs, dass da das alles nicht geklappt hat. Und so sind wir quasi ins Studio gegangen im September und wussten noch nicht, bei wem das erscheinen wird. Und wir hatten vorher haben wir uns alle mal getroffen, wir treffen uns ja ständig beim Proben und beim Spielen und so, aber wir haben uns alle mal zusammengesetzt und wir haben uns dazu entschieden, einfach unser Ding durchzuziehen und nicht drauf zu warten, dass irgendjemand anders was für einen macht. Und das war eine super Entscheidung, dass wir das gemacht haben. Sonst würden wir wahrscheinlich heute noch irgendwie gucken, wo wir jetzt die Platte genau rausbringen oder wo wir aufnehmen und wer sie mischen soll. Und so insofern haben wir alle Entscheidungen selber getroffen und auch die Umsetzung selber gemacht.
Da sind ja eigentlich auch schon die Hauptthemen eurer aktuellen Veröffentlichung angesprochen, nämlich, es steckt ja im Titel, Angst. Ne? Kannst du den Hörern, kannst du mir was dazu sagen? Ist das eine Existenzangst, um die es da geht?
Generell bei Stadt der Angst auch, also nicht ausschließlich, aber in diesem Existenzangst hat insofern eine Rolle gespielt, dass man immer wieder abwägt, so was man selber da gerade tut. So, man hat dann auf der einen Seite ein Leben, in dem man das machen kann, was man möchte. Aber du hast natürlich keine Kohle oder sowas. Also das ist, machen wir uns nicht vor, selbst wenn eine Band gut läuft oder sowas, wie die jetzt für uns so, dann ist das halt mitunter, du schrammst immer knapp an der Pleite vorbei oder sonst irgendwas. Also da, oder so, sagen wir mal so, andere Leute würden dafür nicht arbeiten gehen. Aber dafür mache ich, was ich will, und das ist ja auch mindestens, also für mich ist es viel mehr wert und ich bin sehr froh, dass ich das so machen kann. Aber natürlich sind Sachen wie Existenzängste und auch diese ganzen Normen, die immer herangetragen werden von der Gesellschaft an einen, die man definitiv nur zum Teil erfüllen kann, immer wieder Thema im Alltag.
Auf jeden Fall. Warum ausgerechnet Stadt der Angst?
Das Ding ist halt, dass Moses hat quasi sich mit uns getroffen und geballt alle Lieder gehört, die er, und alle Texte gelesen dabei und sowas, und sagte, halt, das ist so auch im Gegensatz zu den anderen Platten so urban geraten, so von den Themen her und sowas. Und irgendwie schwingt für ihn dann gerade nicht so die Küste mit, sondern eher so dieses konkrete Steinerne einer Stadt. Und dann haben wir uns da weiter darüber unterhalten und dann kam dieser Titel Stadt der Angst halt so. Und dann waren die meisten gleich begeistert von diesem Titel oder fanden den gerade passend und gut. Und dann war das auch lange, also waren das einfach auch kein Thema mehr, hatte man dann die nächste Entscheidung getroffen. Deswegen heißt es eigentlich so. Aber das ist also eigentlich eher nur, weil er sagte, das wäre urban. Also dass diese ganze, weißt du, diese ganze Melting Pot oder Sündenpfuhl oder sowas, das spielte jetzt aktiv also keine Rolle.
Hast du dich wirklich bemüht, eine städtische Platte zu machen?
Nee, eigentlich gar nicht. Also wie ich gerade eben schon erzählte, waren erst die Lieder da. Und die schreibst du halt alle so mehr oder weniger im Affekt. So. Und dann kommt danach ein Moses Schneider, liest sich alle Texte in einem Rutsch durch und sagt, ganz schön viel Stadt drin. So. Mhm. Also ich finde, wenn man jetzt die Texte einzeln durchgeht, sind auch viele klassische Turbostadt, also die Sachen, die du so an der Küste verorten kannst, schon drin. Also es sind halt aber wirklich so 4-5 Lieder, die halt auch ein bisschen handfester sind und nicht so ganz so wegfliegen, sage ich mal.
Wie habt ihr das so wahrgenommen in eurer Studioarbeit? Hat sich euer Soundanspruch, euer Sounddenken durch den Wechsel von Berlin nach Hamburg ins Studio hat sich das bestätigt irgendwie? Habt ihr exakt an solchen Geschichten gearbeitet? Wolltet ihr, dass Peter dieses fette Ding hat? Oder hatte der eigentlich schon immer diesen fetten Sound?
Naja, das Ding ist, wir haben im Klauzel aufgenommen und da steht ein Haufen alter analoger Technik drum. Das heißt, die Platte klingt halt auch ein bisschen tiefer und ein bisschen mächtiger, als die letzten Platten vielleicht klingen konnten, einfach. Das Schlagzeug, ja, das hat eigentlich schon im Grunde genommen, also Peter wird immer irgendwie, der feilt immer ein bisschen rum und wird immer besser, finde ich. Aber im Grunde genommen hat er so auch schon vorher gespielt, also so wuchtig und so doll. So hat er eigentlich immer gespielt, schon seitdem ich ihn kenne. Also
der wesentliche Unterschied ist aber, dass ihr so eine Nummer wie Eine Stadt gibt auf bisher noch nicht hattet, weil das ist ja eher so Mid-Tempo-Rock. Es ist keine schnelle Punk-Nummer, sage ich jetzt mal ganz platt.
Nee, das stimmt. Das ist schon sehr, sehr langsam geworden und sehr. Ja, es hat schon so einen leichten 80s-Touch, so, ne? Oder so. Das Witzige ist ja, dass die Nummer eigentlich für das Island-Manöver schon geschrieben war.
Ach so.
Und wir haben das aufgenommen und es kam nichts zustande dafür, weil das das einzige Lied ohne Text war. Und dann haben wir quasi, also Roland wollte das Lied nie ruhen lassen und hat dann irgendwann nochmal eine andere Strophe in Gang gebracht und sowas. Und dann haben wir das nochmal umgebaut. Aber auch nicht viel. Eigentlich haben wir nur andere Strophen gespielt. Und dadurch hat das ein ganz anderes Gesicht bekommen. Und dadurch war es auch relativ leicht, einen Text dann dazu zu schreiben.
Ja, ja. Martin ist der hauptverantwortliche Texter von Turbostadt. Und fast alle Lieder sind aus Martins Feder. Jetzt frage ich mich, wenn ich dich schon mal hier sitzen habe, wie schreibst du Musik? Wie schreibst du Songs?
Das ist immer unterschiedlich. Also sagen wir mal, zu 60-70% der Lieder laufe ich durch die Gegend, hab was im Kopf, was auch gleich mit einem gewissen Themengebiet und mit einzelnen Sätzen verknüpft ist. Aber auch gleichzeitig schon nicht den hundertprozentigen Schlagzeugbeat oder das hundertprozentige, aber schon so eine Richtung, in die das gehen soll. Und das staffiert man dann immer weiter aus. Und dann gibt es irgendwann einen Punkt, dann geht man in den Proberaum und stellt das seinen Mitstreitern vor. Und dann wird es noch weiter ausstaffiert, das Ganze. Und dann, also da habe ich dann natürlich noch, aber der Text, also der ist dann schon fast fertig im Kopf. Aber dass ich schreibe ihn nur einmal runter, das ist so bei mir so eine Angewohnheit. Ich irgendwann, wenn das Lied dann fertig ist, wenn wir so sagen, so soll es ungefähr ablaufen, dann schreibe ich den Text komplett runter, weil ich das meiste eh schon im Kopf habe und sowas. Aber Jan kriegt dann nicht irgendwie einen frühen Entwurf oder sowas, sondern er kriegt dann schon auch gleich den fertigen Text. Ja. Deswegen muss er manchmal ein bisschen warten.
Ja, das wird viele Leute die das bisher nicht wussten, sicherlich auch überraschen. Bei euch ist die Situation ganz anders und Jan hat da eine ganz, ganz andere Rolle. Wie hat sich das bei euch so ergeben? War das von Anfang an so?
Das war von Anfang an so. Und zwar, wir haben ja vorher schon in anderen Bands zusammengespielt und da war das auch so. Da habe ich zum Beispiel nicht alle Texte geschrieben, sondern auch unser damaliger Bassist hat relativ viele Texte geschrieben. Oder wir hatten eine Zeit lang auch einen zweiten Sänger, der hat relativ viele Texte geschrieben. Und Jan konnte das halt immer besser als alle anderen. Also fand ich jedenfalls. Er hatte irgendwie mehr Emotionen und mehr Schmelz drin als jetzt alle anderen und konnte diese Texte auch besser rüberbringen als die Leute, die es geschrieben haben. Also
ja,
deswegen blieb das auch immer so. Aber deswegen haben wir auch schon seit, also wir machen das jetzt, wir haben neulich mal überlegt, wir machen das seit über 25 Jahren, spielen wir zusammen in Punkband und dann, nee, nicht 25, 20 Jahre, Entschuldigung, über 20 Jahre und da ist halt so, wenn ich da irgendwas anschleppe, dann weiß der auch schon, was ich damit meine oder worum es geht, da ist schon ein relatives Verständnis dafür da. Erstmal inhaltlich bei diesem ganzen, sagen wir mal so, bei den ganzen schlimmen Zuständen kann es ja nicht bleiben. Also wir sind ja trotzdem am Leben, wir können trotzdem was dagegen machen, wir können trotzdem aktiv sein. Also insofern wäre das schlimm, sich darauf in so eine Leidenspose zu werfen, finde ich. Das steht uns auch nicht. Und auf der anderen Seite ist ein Live-Konzert einfach auch ein anderer Schnack. Ne? Also du bist nicht da, um den Leuten irgendwie den Tag zu verderben oder sonst was. Es ist halt eine Feier und du spielst da. Also da muss man sich schon drüber bewusst sein. Da kann man jetzt nicht von der Bühne kommen und sagen, ey, ich habe jemanden gesehen, der hat gelacht in der ersten Reihe. Echt so, ne? Und zusammenbrechen. Dann sollte man das lieber nicht machen, sondern vielleicht andere Möglichkeiten der Aufführung nutzen. Aber wir haben halt das immer jetzt gemacht. Und
ja.
Ja. Wir haben jetzt irgendwie diese 15, 16 neuen Lieder geschrieben, die wir alle gerne live spielen wollen. Wissen allerdings auch, ja, Mensch, nur neue Lieder und sowas erfinden die Leute auch immer doof, aus irgendeinem Grund. Wir werden wahrscheinlich eine Mischung finden, einfach aus allen Liedern. Das ist halt so, ne? Also, die Leute wollen das so und man möchte ja auch, nicht jetzt von einer kopfkratzenden Menge da stehen, wir mögen das ja auch gern, wenn gefeiert wird und wenn die Leute mitrufen und so, das finden wir schon gut. Jetzt nach 5 Platten kommen wir leider auf die Idee, kommt man dann wirklich an die Grenzen, dass man Lieder, die man wirklich richtig gut findet, nicht spielen kann. Weil ich habe auch keinen Bock auf diese Endloskonzerte, die jetzt so die Rockbands immer spielen. Weißt du, so haben wir, die Leute haben 30 Euro Eintritt bezahlt, jetzt spielen wir auch 2 Stunden. So, nee, da habe ich keine Lust drauf. Also ich finde auch immer so, also für mich persönlich 3/4 Stunde hört es bei mir immer auf, dann Kopf eher so Richtung Bar oder aber so eine Stunde finde ich gut zu spielen und dann noch vielleicht ein paar Zugaben, wenn die Leute wirklich Bock drauf haben, dann kann man das ja machen und so, aber so ewig lang möchte ich nicht spielen, das finde ich nicht so gut. Also ich hab zum Beispiel früher irgendwie, ich weiß noch, da bin ich irgendwie auf ein Konzert gegangen, da hat dann eine kanadische Band gespielt, die haben 20 Minuten gespielt und haben in diesen 20 Minuten haben sie alles abgefeuert, was sie konnten. Und ich meine, die haben so schnell gespielt, die haben so wild gespielt, das war das Beste, was ich je gesehen habe, so weißt du. Die hatten gar keine Zeit, sich zu blamieren, so nach dem Motto, weil sie einfach nur alles gespielt haben und es war nie langweilig. Und das ist das, was dir nachher auch bleibt. So, ne?
Ja,
Ja, keiner was davon, wenn er so, ja, hatte so ein paar Längen und am Schluss wurde es langweilig und dann kriegte ich auch so langsam Kopfschmerzen, das nervte dann so. Das ist ja auch nicht schön. Ne?
Was mir aber auch aufgefallen ist, fand ich irgendwie ein bisschen seltsam. Jetzt mal abgesehen von eurer Release-Party, die morgen stattfinden wird. Ihr habt sonst, glaube ich, keine Termine in Norddeutschland. Also ich meine, man würde ja einfach vermuten, dass ihr auch in Hamburg spielt oder in Kiel oder in Flensburg, ich weiß nicht wo. Da ist gar nichts bei. Ne? Nach welchen Kriterien wird sowas denn ausgesucht? Läuft, macht das die Booking-Agentur oder sagt ihr, nee, komm, wir machen jetzt erstmal hier kreuz und quer und Norddeutschland können wir noch Weihnachten machen?
Sagen wir mal so, es sind ja immer zwei Paar Schuhe, was auf der Homepage schon angekündigt ist und was geplant ist.
Okay.
Sagen wir mal so. Und es ist ja jetzt quasi so bis zum Sommer angekündigt. Und im Sommer sind ja auch einige große Festivals dabei. Die haben, lassen sich ja alle in ihre Verträge reinschreiben, dass du im Umkreis von 300 Kilometern innerhalb von 3 Monaten nicht spielen darfst. Und wenn, dann darfst du es nicht ankündigen. Und das ist eigentlich schon die ganze Antwort darauf.
Ach, das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Das ist ja.
Macht jedes Festival.
Ach, das ist ja verrückt. Das ist ja, okay.
Die zahlen halt viel Geld dafür. Ne?
Ja, klar, okay. Ja, und ja, und die Festival-Slots sind natürlich auch Slots, die man gerne mitnimmt, ne? Weil, wie du halt sagtest, irgendwie, das ist finanziell natürlich auch eine ganz andere Ebene normalerweise. Ne? Okay. Ja, jetzt statt
das heißt, heißt einfach nur, dass es wird Konzerte im Norden geben, aber die werden wahrscheinlich nach dem Sommer angekündigt oder im Sommer, mitten im Sommer angekündigt.
Ja, okay. Ja. Freuen wir uns alle drauf. Ne? Ja gut, jetzt erscheint statt der Angst total punk-untypisch als Doppel-LP.
Das ist, soll ich die lange Geschichte erzählen oder die kurze?
Erzähl die lange.
Also, wir haben uns, wir hätten eigentlich letzten März unsere Platte rausbringen müssen, um in diesem typischen Tourni, die so eine Band hat, irgendwie Platte, Tour, Festivals zu bleiben. Ja, und wir wollten das halt nicht, weil wir hätten dann innerhalb von kürzester Zeit was zusammenkleistern müssen und haben uns halt extra viel Zeit genommen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt gesagt, ich habe keinen Bock jetzt irgendwie das Ganze, weißt du, so dazwischen zu finanzieren und um irgendwie dann faul auf meiner Haut zu liegen. Da habe ich keinen Bock drauf. Sondern wir dann lass uns irgendwie proben, lass uns tolle Lieder machen und versuchen, ein bisschen mehr zu machen als sonst. Sonst gehen wir immer mit 12 Liedern in. Dann haben wir ganz viele Lieder gemacht, weil wir mehr Zeit hatten einfach für das Ganze. Und nicht einfach nach 12 Liedern wie normalerweise Schluss gemacht haben. Ja, und dann haben wir die alle aufgenommen und dieses klassische B-Seiten-Gefühl hat sich einfach nicht eingestellt. Also es gab schon Lieder, die fanden dann einige Leute nicht ganz so gut. Also in Anführungsstrichen, die fanden sie dann gut, aber andere, die anderen besser und sowas. Sowas gibt es natürlich immer schon. Aber im Grunde genommen gab es jetzt keine klassischen B-Seiten, bei denen alle sagen, das ist eine klassische B-Seite. So, und dann waren wir halt über das, was eine Platte tragen kann an Sound, waren wir halt nach 11 Liedern drüber? Nee, nach 10 Liedern schon drüber.
Du sprichst jetzt auf eine Vinylpressung an, die einfach mit gewissen Regeln verknüpft ist.
Genau, und wir denken auch nicht in CDs und wir denken auch nicht in MP3-Download-Codes und wir denken auch nicht in alten Walzen oder so, sondern wir denken immer in der 12-Inch-Vinylplatte halt so, ne? Die eine klassische LP. Das ist halt unser Medium und in der denken wir auch. Und wir sind halt drüber gekommen, schon alleine durch unsere, wenn man die typischen 11 Lieder nehmen würde oder so, ne, dann wäre das quasi das 12. beste Lied quasi nach unseren Vorstellungen, war halt auch noch ein sehr langes Lied. Also das war dann nochmal so ein 6-Minuten-Lied oder so. Und im Grunde genommen war es einer von uns, der gesagt hat, auf jeden Fall, das muss unbedingt mit drauf, sonst ist das für mich irgendwie nicht die Platte, die ich machen möchte. Es ging um Friesen Dave, heißt das Lied. Das ist so ein ganz ruhiges. Das musste für einen von uns unbedingt mit drauf. Und für die anderen war das ja auch so, ja, das ist ein super Lied, klar, aber es ist halt mein 12. Lieblingslied oder so. Und wir würden dann halt die LP, und dann haben wir uns halt durchgerungen, einfach eine Doppel-LP zu machen und alles draufzuhauen.
Das ist so die eine Ebene, aber es ist ja auch ein Bekenntnis zur Schallplatte, ein Bekenntnis zu Vinyl, oder?
Ja gut, aber das brauchen wir nicht zu machen. Das machen wir sowieso immer. Wir machen immer hochwertige Platten auf 180 Gramm Vinyl, schwarzem Vinyl. Wir machen immer ein dickes Beiheft für die Leute. Das haben wir seit der ersten Platte so gemacht. Wir haben uns immer sehr viel Mühe gegeben bei dem Ganzen. Manchmal sieht man das, manchmal nicht. Aber wir haben uns wirklich sehr viel Mühe gegeben. Und das haben wir, und wir haben auch, wenn man sich die CDs anguckt oder und die Vinylplatten, wir haben immer in Vinyl gedacht. Das ist halt uns, das Produkt ist, was wir dann auch selber, was heißt das Produkt? Das ist die Platte, die wir uns dann selber mit nach Hause nehmen und uns in den Schrank stellen und anhören. Eine CD habe ich hier nicht von uns.
Wird das denn so vom Publikum auch angenommen? Sag mal Vergleichswerte in Prozenten.
Nee.
Wie viel Vinyl und wie viel CDs wird verkauft im Prozentual? Also ich stelle mir vor jetzt, dass Vinyl, auch wenn es gerade wieder so ein bisschen im Aufschwung und am Kommen ist, aber ich würde mal sagen, Vinyl macht doch höchstens 10-15% bei euch aus, oder?
Goldrichtig, ja.
Ja. Tja, siehst du mal. Tata!
Tata! Ein Experte.
Nee, ich, einfach ganz naiv, einfach mal geschätzt irgendwie, ne? Irgendwie.
Also die Leute kaufen mehr CDs.
Und die CD wird dann auch noch in zwei Versionen erscheinen. Es wird eine spezielle Amazon. Sage ich das hier in unserem Radio irgendwie, aber es wird eine spezielle Special Edition für diesen Versandhandel geben, wo dann auch alle Songs drauf, alle 15 Songs drauf sind, ne?
Ja.
Ja. Ja. Was hat das für einen Hintergrund? Lohnt sich das? Ja? Macht Amazon da ein Fass auf und lässt die Goldsäcke auf euch niederprasseln?
Nee, die Goldsäcke nicht, aber das Ding ist, wir sind ja jetzt bei einem Label. Vorher haben wir die Platten ja selber gemacht und Warner hat die CD gemacht, jetzt macht alles Clouds Hill. Und die verdienen, ganz ehrlich, die verdienen höchstens an der CD was. Mhm. Die Vinyl wird zwar recht teuer, aber das geht auch zu 100% in das, was da drin ist. Da ist halt so viel drin in der EP. Hast du ja auch schon wahrscheinlich erzählt hier, dass es eine Doppel-LP ist, da drin ist die CD, da ist ein Download-Code drin, da ist ein dickes Buch drin. Das Ding ist halt irgendwie so, Clouds Hill verdienen nur Geld oder beziehungsweise kriegen Geld wieder rein, wenn CDs gekauft werden. Das ist ganz klar so. Ich für meinen Teil, ich würde also keine CD kaufen und ich würde mir auch schon gar nicht bei Amazon eine CD kaufen, aber es gibt viele Leute, die das tun und die können das ja auch gerne machen. Wir weisen ausdrücklich bei uns darauf hin, dass man beim Friesen, also bei uns im Webshop, alles kriegt und man kriegt alles billiger. Genauso wie wir das mit den Konzertkarten machen. Wir machen einen eigenen Vorverkauf, weil wir auf CTS und auf Eventteam und so, weil wir teilweise, wir versuchen, also wir sparen uns teilweise wirklich Sachen am Mund ab, damit es günstig bleibt. So, und Eventteam haut dann einfach mal knallhart 5 Euro drauf, ne? So.
Also ich kann mich erinnern, ich habe mir auch letztes Jahr dieses Ticket für Essen gekauft im Café Nova. Das lief dann auch über Sisters of Mercy, über den Friesen. Das war total unkompliziert und vor allen Dingen, was wirklich das Schönste eigentlich war, weil das gibt's ja seit, lass mich zurückdenken, seit 10, 15 Jahren oder was, gibt's keine Hardtickets mehr. Und dann kommt man abends bei euch zum Konzert, man hat den Namen, man findet seinen Namen auf der Liste und bekommt ich hab's doch hier. Ein echtes Ticket. Ja. Ein echtes Ticket irgendwie. Und wie du halt schon eben sagtest, auch die Preispolitik bei euch, das ist mehr als fair irgendwie. Also die ganzen Sachen, die man da, ich glaube, ihr verkauft momentan die alten Platten für 10 Euro und die Island Manöver, glaube ich, noch für 12 Euro oder so. Korrigier mich. Oder war es für 12 Euro und Island Manöver 1 Euro mehr? Ich weiß nicht mehr genau.
Ich glaube, es ist 1 Euro teurer, weil das, das ein bisschen teurer war, das herzustellen.
Ja.
Worauf ich hinaus will, ist halt, dass dass es halt diesen ganzen Speckgürtel immer im Musikbusiness gibt oder nicht im Musikbusiness, aber bei diesen ganzen, und wenn du Konzerte machst, wo alle drauf achten, inklusive die Veranstalter oder sonst was, dass es sozialverträgliche Preise hat und alle gehen dafür, arbeiten ein bisschen mehr oder nehmen ein bisschen weniger Geld ein, das ist auch völlig okay. Und dann kommt irgendwie so ein Großkonzern an, in Anführungsstrichen, oder so ein professioneller Ticketverscherbler und haut da Margen drauf, so, dann wird man ein bisschen ärgerlich darüber. Und so gibt es die Möglichkeit, also Leute, die keinen Bock haben, sich zu informieren und so, die können weiterhin ihre Tickets kaufen, was es da so gibt. TTS, Eventteam, wie sie alle heißen.
Sag die fiesen Namen noch nicht.
Und also für unsere Leute haben wir auf jeden Fall, die also uns gut finden und sich über uns informieren, wissen halt, dass sie beim Friesen alles zu den richtigen Preisen bekommen. Ja. Das ist auch halt wichtig und deswegen denken wir jetzt auch bei der neuen Platte, wir haben da sehr lange drüber geredet und auch über dieses, was da an Preisen wieder draufgeschlagen wird, wenn es eine Doppel-LP ist im Laden und dann bezahlt man 35 Euro dafür und sowas.
Ja, genau.
Haben wir uns gesagt, ey, wir haben es einfach nicht mehr in der Hand, aber wir bieten es Hauptsache beim Friesen wird es halt fair angeboten und wir werden darauf hinweisen über unsere Kanäle, dass man beim Friesen wirklich alles zu dem richtigen Preis bekommt und so, wie es gedacht ist. Das ist eigentlich die ganze Geschichte dahinter.
Total geil. Ich denke, das ist auch so ein Wesen, ja, ich weiß nicht, ob das so wesentlich ist, weil für mich ist natürlich als erstes mal immer die Musik das Wesentliche und wahrscheinlich auch für die meisten anderen Hörer eurer Musik, aber das ist natürlich so ein Nebeneffekt, der die ganze Sache einfach grundsympathisch macht, ne? Kann man nicht anders sagen. Ne? Ich wollte eigentlich auch mal fragen, wenn ich dich schon mal hier sitzen habe, abgesehen von deiner Tätigkeit als Texter, bist du Gitarrist und teilst dir den Job mit Roland. Ja, und ist das ein Haufen Arbeit? Ist das die meiste Arbeit, solche Geschichten rauszupicken? Oder hast du das auch eigentlich auch schon vorher halbwegs im Kopf fertig und weißt genau, dahin geht die Richtung und
also das Ding ist halt, dass die Gitarren und alles, was jeder Einzelne macht, wird bei den meisten Liedern macht das jeder für sich selber aus. Also wir spielen zusammen und ich spiele die Sachen halt vor, so wie ich sie mir ausgedacht habe und dann manchmal mache ich auch Demos oder sowas, aber dann spielt eigentlich jeder noch was, wie er das gerade spielen möchte. Also das ist jetzt nicht so. Es gibt ein, zwei Lieder jetzt auf der neuen Platte auch, da sind, oder auch auf den ersten Platten gab es Lieder, da hat man dann schon ganz genau gesagt, was man haben möchte. Oder gesagt, aber meistens ist das nicht so. Meistens schreibt jeder sein eigen, macht jeder seinen eigenen Kram so.
Okay.
Also sprich, ja. Roland spielt halt auch einfach mit mir zusammen, so, ne? Das ist schon die ganze Arbeit und die ist nicht wesentlich, also ist eigentlich nicht intensiver, eigentlich ist die schneller gemacht als jetzt Schlagzeug und Bass zum Beispiel oder sowas. Also Songschreiben geht in der Regel so, dass man, also bei den meisten Sachen habe ich irgendwie schon ein halbes Lied geschrieben, was dann, oder eine Refrain-Idee und Dingsbums und dann spielt man das zusammen und jeder spielt so, wie ihm die Hände gewachsen sind und daraus entsteht halt so ein Turbo-Startlied halt einfach. Ne? Aber gibt auch ein paar Lieder, die zum Beispiel durch Zusammenspielen entstanden sind. Also insofern ist es immer schwierig, Regeln zu machen. Aber ja, aber diese Impulse kommen meistens von Tobi und mir.
Ja. Und du hast es gerade ein bisschen angedeutet, beziehungsweise ich arbeite es mal aus, Turbostart sind keine Jam-Band, ne, oder? Oder steht ihr im Proberaum und spielt einfach mal drauf los?
Also ich meine, ich bin halt einfach zum Beispiel kein Mensch, der sowas gut kann, sich einfach fallen zu lassen und nicht zu wissen, wo es hinführt. Also ich muss halt immer irgendwie genau wissen, warum ich irgendwas tue. Aber es gibt auch, also bei Toast, wir haben auch Lieder gemacht, wo wir einfach im Proberaum zusammen gespielt haben. Gibt es auch. Nicht so viele, aber gibt es. Ja. Und gerade neuen Platte, jetzt haben wir hatte ich ein bisschen so diese Idee, dass man vielleicht einfach mal ins Studio geht. Und ich habe so auch innerhalb von kürzester Zeit so zwei Punk-Texte runtergeschrieben. Ganz schnell ohne Filter, ohne einfach so runtergeschrieben im Zug. Und damit ins Studio zu gehen und nicht zu wissen, was man macht, sondern dann einfach losspielen. So, und eins davon ist auf die Platte gekommen mit dem Psychoreal, was du meintest. Das ist halt so entstanden. Losgedaddelt, ne?
Einfach losgedaddelt, ja?
Naja, also, ja, klar. Ich meine, wir haben mal kurz vorher so ein bisschen was entworfen. So die Riffs gespielt, so. Und dann rein, ne?
Ja.
wir haben sie halt, also sonst wird immer sehr viel, sehr genau mit jedem Übergang und jeder Strophe und sowas wird halt ausgeklügelt. Ja. Das haben wir da halt gar nicht gemacht.
Ja. Psychoreal ist so ein Song, wo ich ein bisschen, jetzt mal abgesehen vom atmosphärischen und musikalischen, aber da du der Texter bist, ich muss diese Frage stellen, ein Leben lang Kassenwart, Eierlikör-Gefangenschaft. Was ist das? Was ist das? Ein Leben lang Kassenwart.
Willst du die langweilige und banale Geschichte zu diesem Lied hören? Also, wie gesagt, die Aufgabenstellung, man schreibt einfach schnell einen Punktext runter. Und das schreibt man ja meistens über Sachen, die einem gerade passiert sind. Und wir waren, Tobi und ich waren halt in diesem Psychoreal. Das ist ein Real in Schleswig. Und du kennst das ja, Supermärkte sind immer nach so einem gewissen Prinzip aufgebaut. Und das Interessante daran ist, finde ich, an einem, dass man merkt, wie man selber schon geeicht ist auf dieses Prinzip und also dazu erzogen worden ist. Und wenn du in den reingehst, du stehst da und gehst verloren. Weil Getränken gibt es an vier verschiedenen Ecken. Und ich bin fast wahnsinnig geworden in diesem Laden, weil nichts ist logisch aufgebaut. Auf einmal stehst du in der Damenstrumpfabteilung und wolltest nur was trinken. Also das ist... und die haben als Eingang haben die so ein kleines Häuschen, da steht sitzt irgend so eine Torte drin. So alt ist wie ich und älter ist und nur so runtergeschrieben. Also... aber dieser Psychoreal, den gibt es wirklich, den könntest du ja, wenn wir in Schleswig sind, mal reingehen und mal sehen, ob der immer noch so verrückt ist. Aber
du, da kann ich dir auch welche hier zeigen. Die gibt's überall. Also, die gibt's überall.
Ich fand halt diese Erfahrung so krass, dass man selber diese ganzen Regeln, wie Märkte aufgebaut sind, so verinnerlicht hat, dass man in einem Laden, in dem das eigentlich ja auch, also die haben sich ja auch Mühe gegeben, das irgendwie einzurichten, einfach nicht zurechtkommt. Also, und das total merkt. Und dann merkt man, wie diese ganze Scheiße eigentlich schon fruchtet, so, weißt du?
Das ist ein eigener Bereich im Management-Bereich. Also, du kannst zu jedem Filialleiter hingehen und kannst sagen, geben Sie mir doch mal Ihre Karte, wie der Laden hier aufgebaut ist. Dann holen die dir ähnlich wie ein Architekt ein aufklappbares Papier oder eingerolltes Papier und man kann sich damit auch prima mit denen drüber unterhalten. Ne?
Ja, also, bei denen nicht. Und das ist halt der Psychologe.
Ach so, okay.
Da steht wirklich, der Trinken steht bei den Darmstrümpfen, in der Lego-Ecke und im Getränkemarkt stehen Getränke. Also das ist wirklich so, du trinkst dreimal durch den ganzen Laden und jetzt bräuchte ich noch eine Cola. Die Cola müssen sie aber ganz woanders hin. Das ist so.
Abgefahren, wirklich. Das ist natürlich ein Song, der bezeichnend ist für die ganze Platte, weil der halt auch diese enorme atmosphärische Dichte und diese Räumlichkeit zum ersten Mal, meiner Meinung nach, im Vergleich zu den vier Vorgängerplatten bei euch herauskitzelt. Sicherlich auch der Verdienst von eurem Produzenten Moses Schneider. Aber diese Entwicklung, ja, wenn bei Psychoreal der Solo-Part einsetzt, ja, dieser C-Teil, ja, und das ist, also wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, meiner Meinung nach ist das der richtige Weg, weil das sind wahrscheinlich die stärksten Momente, die diese Platte hat, habt ihr so in der Form noch nie gemacht. Und ich freue mich auch auf die Live-Situation, das zu erleben, was dann passiert in dem Saal und in der Location, wo ihr dann spielt. Wie ist es gekommen irgendwie? Ich meine, ihr wart früher jetzt nicht so experimentell veranlagt. Ihr habt ja noch mehr Stücke, die wesentlich mehr experimenteller sind, jetzt auf der neuen Platte. Aber kannst du dazu was sagen, zu dieser Entwicklung?
Also zu der allgemeinen Entwicklung ist es so, dass wir, dass das die Vorgabe vorher war. Also dass man gesagt hat, also man möchte gern mehr Lieder schreiben und dazu kann man jetzt auch nicht irgendwie sagen, das Lied müsste so klingen, als wenn es auch auf der ersten Platte sein könnte und es muss auf C-Moll anfangen und A und sonst was so, ne? Das geht halt nicht. Dann kannst du irgendwann nur noch die gleichen Lieder schreiben und das war für mich halt einfach nicht akzeptabel auch. Also da habe ich keinen Bock drauf. Also ich weiß, es gibt Bands, die machen sowas, die setzen sich hin und sagen, oh, bei welchen Liedern klatschen die Leute am meisten, dann schreiben wir jetzt nochmal genau so ein Lied. Das finde ich bescheuert und das mag ich für mich nicht haben. Also deswegen war das schon generell so. Dann zweitens hat sich der Musikgeschmack einfach in den Jahrzehnten jetzt auch erweitert. Dass man mittlerweile zwischen irgendwie Ethnopop und Free Jazz auch mal ein bisschen, Grindcore noch hört und sowas. Aber bei Psychoreal war es eigentlich eher das Natürlichste der Welt. Also es ist eigentlich eher klassisch. Wir haben schon häufiger versucht, so einen Teil einzubauen, haben uns allerdings immer darüber gestritten, wie der genau aufgebaut werden soll und wie lange er sein soll. Mhm. Also wenn es nach mir ginge, wäre dieser Part auch irgendwie 8 Minuten lang geworden. Und das Lied halt irgendwie darunter rum, also das eigentliche Lied 1,5 Minuten so. Das war halt eigentlich so die Idee, aber dann haben wir es natürlich, weil es verschiedene Meinungen gibt, irgendwie so auf so ein Mittelmaß runtergekürzt, was auch gut ist. Und aber eigentlich finde ich, dass es eigentlich auch so ein typischer Punk-Breakdown-Teil ist. Also ich meine, ich spiele da in diesem Teil auch das Youth of America-Thema einmal rein so.
So schön, dass du es sagst.
Ja, es war ja mit Absicht. Also
ja, klar. Das
ist ja ein Hinweis, so von wegen hier, hört euch mal eine Vipers-Platte an, da ist das auch schon drauf. Das ist ja mehr als Verneigung gemeint, als sich davon zu bedienen. Also.
Ich wollte jetzt mal auf den Song Snerft. Ne? Snerft, fand ich, also ich empfinde es als Smiths Zitat, weil, ja.
Bist du nicht der Erste, der das gesagt hat? Aber der Roland hat das auch erzählt, dass ein Kumpel von ihm sagte:
okay.
Alter, das ist ja Panic. So, und du sitzt da so, ja, wenn man so möchte, andere Töne, aber ja, dieses Bam, Bam.
Ja, aber das war unbewusst, ne?
Das war komplett unbewusst, ja. Ne?
Da würde.
Als jemand sagte Smiths, da habe ich auch erst mit der Stirn gerunzelt und musste dann erstmal so mir das ins Gedächtnis rufen, was er denn jetzt meinen könnte. Habe ja, das dann auch verstanden, aber es ist komplett unbewusst dann oder beziehungsweise auch kein, das ist kein Zitat, das ist einfach, ja, es ist ja, so genau. Ähnlich, ja auch andere Töne und sowas. Also.
Genau. Und was mir natürlich auch aufgefallen ist, ihr habt zum ersten Mal, geht ihr jetzt mit einem Song, ich sag jetzt mal so ein paar Bandnamen, es ist blödsinnig eigentlich, diese ganzen Bandnamen zu nennen, weil ihr seid eigenständig genug und ihr habt euren Sound, aber die aktuelle Single, und ich meine nicht den Free Download, sondern ich meine die aktuelle Single, tut es doch weh, ja, ist natürlich so ein bisschen Clash oder ein bisschen Beatsteaks-mäßig. Die Beatsteaks haben ja auch ab der dritten Platte solche Nummern dann eingebaut. Ist für euch das erste Mal, dass ihr so eine groovige Dub- oder Reggae-inspirierte Nummer habt irgendwie? Das ist dann aber doch schon bewusst, oder?
Ja, wir haben schon mal, der Frosch hat's versaut, so eine Offbeat-Sachen drin gehabt. Wir hören mittlerweile alle von uns auch viel, also auch so Offbeat-Sachen und sowas. Aber ich habe das halt schon immer ganz gerne gewollt. Ich bin halt irgendwie als Fünfjähriger habe ich vor der Anlage meines Vaters gesessen und Police gehört. Und das war für mich, und das Gefühl kannst du irgendwie nie auch aus dem erwachsenen Mann nicht mehr rauspulen. So, das ist halt so, wenn jemand Police anmacht, dann bin ich gleich zu Hause, dann fühle ich mich gut. So, haben wir auch noch bei anderen Platten. wie ein Trio oder sowas, die halt mit denen wir aufgewachsen sind. Da waren wir halt kleine Jungs, so als das rauskam. Und das fanden wir richtig geil. Und das Gefühl kriegst du halt nicht raus. Und
ich habe schon oft erlebt bei anderen Bands, dass die sich dann auch ranwagen an ein, ich sag mal, halbwegs fremdes Metier. Und es geht voll in die Hose. In eurem Fall geht's nicht in die Hose, sondern der Song ist groß. Der Song ist auch textlich groß und bietet einfach ein ganz anderes Spektrum, was vollkommen fernab ist von dem, was Turbostart bisher so geleistet haben.
Ja, das sind die letzten drei Lieder, die wir für die Platte gemacht haben, waren Unendlich viel Geld, Tut es doch weh und Alles bleibt konfus. Das sind diese größten Ausschläge auch, also die man jedenfalls so haben kann. Da haben wir uns, das ist halt aber auch wirklich, wie du sagst, also man traut sich dann mal nochmal was. Ne? Also das hätte auch haarscharf sein können, dass jemand sagt, oh nee, nicht so gern. Mhm. Und da war halt die allgemeine Stimmung so, lass uns das ausprobieren, lass uns das aufnehmen und wenn es geil ist, kommt es mit auf die Platte, wenn es scheiße ist, dann können wir es ja immer noch in die Tonne kloppen.
Es ist ja ein Mutmacher-Song, ja, und es ist so dieses, manchmal sollte man nicht glauben, dass das alles so gehört. Und das wird ja dann von euch auch als fröhlicher Refrain zelebriert, kann man nicht anders sagen. So dunkel die Nummer musikalisch irgendwie auch ist, aber irgendwie, das wird in den nächsten Wochen dickes Airplay bekommen in den Radios, sobald, ja.
Das glaube ich jetzt nicht so, aber naja. Ja,
doch, ich glaube schon, weil das ist natürlich auch eine Nummer, die von Radios gespielt wird, ja, weil sie keine typische Punkrock-Nummer ist und weil sie nicht so hart ist. Von daher denke ich schon, dass das alles sehr, sehr gut passt, ja, und ganz, ganz klasse Nummer. Als ihr das verkündet habt auf der Facebook-Seite, dass es ein Doppel-LP wird, dann bin ich natürlich sofort bei dem Gedanken, ob da auch so ein roter Faden ist, dass man von einem Konzept sprechen kann, dass sich die Seiten unterscheiden, also Seite A eine andere Thematik hat als Seite C. Und ich glaube, ganz so weit ist es bei euch nicht, aber
Wir haben uns Gedanken, also ich habe verschiedene Setlisten auch gemacht, wie jeder bei uns in der Band hat, und ich habe mal eine thematische gemacht, ja. Und da war meine Idee eigentlich, so einen überspannenden Bogen zu haben, dass die Platte anfängt mit Sohnemann Heinz und aufhört mit Sohnemann 2 und dazwischen sich alles so abspielt. Es ist mir aber nicht so gelungen, dass es irgendwie fetzig zum Durchhören bleibt. Und das ist halt irgendwie auch eine Sache, die man auch gerne auch bei Platten hat, dass man sich nicht irgendwie, dass nicht alles im Konzept untergeordnet ist, sondern dass es einfach auch geschmeidig bleibt. So. Ja. Und deswegen haben wir es halt so gemacht.
Ja, okay. Schönes Stichwort gerade, Sohnemann Heinz, hattet ihr schon letztes Jahr bei ZDF Paradise präsentiert. Gibt's jetzt seit über einem Monat als Free Download oder ich weiß nicht genau, als Free Download zum Vorab reinhören für die Fans. Genau. Sohnemann Heinz habt ihr auch schon letztes Jahr auf den Konzerten gespielt, auch in Essen bei dem Konzert, wo ich war. Und da konnte man herrlich beobachten, wie ihr die Schlussstrophe ritualisiert. Ihr stellt euch da um Peters Schlagzeug rum. Was ist das für eine Geschichte? Also ich meine, sieht man ja selten, vor allen Dingen, dass Musiker dann mit dem Rücken zum Publikum stehen. Ne? Und was ist das für ein Ding?
Naja, es ist halt erstmal das Ende von dem Lied und es ist für uns ist es natürlich wichtig, wir singen alle zusammen diesen Text. Er wird nicht wie im klassischen Frontgesang jetzt irgendwie so untergebracht, sondern ist halt irgendwie so eine ätzende Karawane, die in den Horizont wandert. Und ich meine, wir spielen diese Konzerte ja auch ein Stück weit für uns. Also es ist jetzt
klar
ist Publikum da und wir machen das auch für die. Aber wir machen das auch für uns auf der Bühne. Und da sind so eine Momente immer super wichtig bei Konzerten, dass man dann irgendwie miteinander kommuniziert, miteinander singt und sich anguckt. Und da kannst du halt auch irgendwie auf einem ätzenden Festival nachmittags oder mittags um 12 spielen und keiner guckt sich das an, aber du hast trotzdem eine gute Zeit. Also.
Was hat denn Sohnemann Heinz mit dem fantastischen Sohnemann 2 zu tun? inhaltlich. Der Krieg ist nie vorbei, solange er sich lohnt.
Ja, das ist die Fortführung quasi des Ganzen. Es hebt eigentlich diese konkrete Ansage von Sohnemann-Heinz auf eine abstrakte Eskalationsidee dann noch. Besser kann ich es gerade jetzt auch nicht erklären. Okay. Aber es sollte einfach noch so ein Zusatz sein zu dem Lied. Also was vom Persönlichen in Sohnemann-Heinz, was er eigentlich erklärt oder was erzählt, warum Leute solche schrecklichen Berufe ergreifen und sich dann immer hinter irgendwelchen Argumenten wie Vaterlandspflicht oder dem Präsidenten oder sonst was verstecken. Also quasi vom schnöden Mammon geht man weiter auf die großpolitische Ebene, wo so eine ganze Industrie sich anhebt. Und das Ganze fängt an, dass man halt, also ich habe versucht, dieses ganze Szenario völlig zu abstrahieren in den Strophen. Wie mit den zwei Schachspielern, die an einem Tisch sitzen. Mhm. Und das völlig loslösen von dem, was es eigentlich ist.
Also bei mir war es so, als ich wahrgenommen habe auf der Facebook-Seite, die machen da jetzt ein Doppelalbum raus, hat sich bei mir die ganze Interpretation der Stücke nochmal irgendwie geändert. Seite 1 hat er tendenziell sehr dunkle Nummern und dann wird der physische Akt ja so aussehen, dass man sich zum Plattenspieler bewegt, diese Scheibe rumdreht und als erstes kommt Sohnemann Heinz, danach kommt Fresendelf, danach glaube ich Alles bleibt konfus und snerft. Genau. Das sind ja alles, Seite B ist schon eine recht melodische und poppige Seite und Seite A ist schon eine recht düstere Seite. Von daher fand ich meine Gedankengänge zum Thema konzeptuelle Seiteneinteilung gar nicht so verkehrt. Ja, auch wenn das nicht mit den Texten zwingend passt. Ja, aber ich denke mal, wenn ihr so eine Tracklist macht und ihr wisst, es wird ein Doppelalbum, dann geht ihr doch wahrscheinlich eher nach der Musik und nicht so sehr nach den Texten, oder?
Ja, oder dem allgemeinen Eindruck. Also, das passiert eigentlich viel intuitiver, als man sich das dann jetzt so vorstellt. Also, weil klar macht man sich zu Hause immer irgendwelche Gedanken und schreibt auch so, und dann verfranzt man sich aber dauernd in irgendwelchen konzeptionellen Ideen. Und da war es halt wirklich so, wir haben es in einem Hotelzimmer auf Tour gemacht. Ich glaube, das war sogar in Essen, als bei dem Konzert, bei dem du warst. Danach mussten wir die Setliste abends abgeben und wir hatten quasi monatelang mit uns gerungen und haben die abends, nachts im Hotelzimmer alle zusammen gemacht und hingen da quasi mit diesen kleinen Kärtchen, die wir uns gemacht haben und haben rumgepuzzelt und alle waren müde und das ging relativ schnell dann.
Ja, klar, logisch, okay. Ja, super.
Und man bewertet Lieder auch ganz anders, als jetzt du zum Beispiel als Hörer das dann tust, weil zum Beispiel die erste Seite, ja, eine Stadt gibt auf, ist ja auch schon recht melodisch, wenn dann am Schluss mit diesen Zwischenteilen, dann kommt Phobos Grant, das ist ja auch sehr melodisch, dann kommt und dann kommt, tut es noch weh, das ist ja quasi schon unsere Dance-Reggae-Nummer quasi, also für uns war das eigentlich ein sehr leichter Anfang, bis auf eine Stadt gibt auch, was wirklich ein bisschen brockig ist. Ja. Aber das hatten wir auch schon bei der letzten Platte, aber wollten wir halt so.
Ja, okay. Okay, Martin, habt ihr da gerade so eine Promotour am Laufen irgendwie?
Nee, wir machen diesmal keine Promotour. Wir machen die ganze Zeit Interviews. So, du kannst mich, also können mich alle jederzeit belatschen und so, das ist kein Problem. Macht man schon was, aber so eine richtige Promotour, glaube ich, haben wir gerade diesmal nicht.
Okay, ich freue mich wahnsinnig auf die Konzerte.
Ich mich auch.
Ich freue mich auf morgen in Schleswig und ich freue. Was habt ihr für ein Gefühl? Schiss in der Buchs? Oder?
Nee, weder noch. Also ich bin immer skeptisch und ich denke immer so, oh Mann, ja, wird schon schrecklich werden. Aber so richtig doll Gedanken mache ich mir da auch nicht. Ich meine, letztendlich werden wir Konzerte spielen und dann werden wir uns wieder ganz schön freuen. Und wenn ein paar Leute kommen, wird es auch super werden. Und es wird wahrscheinlich alles so bleiben, wie es ist. Und dann ist ja auch nicht schlecht. Ne?
Ich wollte noch fragen, so Punkrockers Radio, Hast du da irgendwelche Verknüpfungspunkte zu so einem Medium wie Punkradio? Was sagst du dazu? Wir sprechen ja das erste Mal. Wir kennen uns ja gar nicht.
Also, pass auf. Radio habe ich erstmal keine schönen Assoziationen drüber, weil ich komme aus einem Landstrich, in dem Radio quasi durchaus als Bestrafung angesehen werden kann. Bei uns in Schleswig-Holstein gibt es NDR 2, da läuft halt so das übliche, der übliche Radiomatsch. Dann gibt es so einen Oldie-Sender, den man dann mittlerweile sich anhört, aber auch nur, weil man die Lieder dann kennt und irgendwie ganz okay findet. Und dann gibt es noch einen Schlagersender. Und dann gibt es einen Verein, der sich Rockradio schimpft, und da läuft dann schreckliche Popmusik mit Stromgitarren, also ganz schlimme Musik und ganz schlimme Rotationen. Insofern darf man sich da gar nichts anhören. Mittlerweile, ich wohne ja da nicht mehr, aber mittlerweile gibt es da auch ein paar offene Kanäle und so freie Radios, die was machen, aber das ist kein großes Thema da. Also du hast ja in Deutschland auch nicht so eine Radiolandschaft wie zum Beispiel in England oder sowas, dann, was das angeht, also auch von der Bevölkerung so gelernt. Ne?
Wir arbeiten dran.
Ihr arbeitet dran. Früher habe ich immer Tape-Shows, gab es so Tape-Shows. Revolution Inside Tape-Shows kamen, glaube ich, aus Köln. Die haben quasi über Fanzines und so ihre Kassetten verkauft und haben darauf Radio gemacht. Und die hast du dann gekauft für 5 Mark oder sowas. Und dann hast du eine Kassette gekauft, da war dann Musik drauf von Bands, die du noch nicht kanntest. Und die haben was erzählt und so ein bisschen was auch irgendwie, waren auch ein paar Infos mit dabei. Also, dass sie eine Reportage über irgendwie ein Anatopia war damals hier, dieses Hüttendorf gegen die Teststrecke da zum Beispiel, das war ein großes Thema. Da hatten die dann mal einen Beitrag drüber und so eine Geschichten. Und das fand ich zum Beispiel mal sehr großartig. Und das ist ja natürlich heutzutage super möglich mit Internetübertragungen. Also kannst du das ja alles super realisieren und auch mit wenig Aufwand. Also.
Auf jeden Fall. Mit verdammt wenig Aufwand. Aber das, was... bitte? Ja. Hör mal, du glaubst ja nicht, wie viel Herzblut dahinter steckt. Ne? Also gerade Punkrockers Radio ist ein loser Moderatorenverbund. Wir haben keine Zentrale. Wir sind über ganz Deutschland verteilt und im Wesentlichen bezahlen wir alles selber, beziehungsweise sind auf Spenden angewiesen. Aber wenn die Spenden nicht reinkommen, dann bezahlen wir selber. Die Kosten sind nicht so super hoch. Das pendelt sich so monatlich so bei etwas über 200 Euro ein. Das sind dann so GEMA-Gebühren. Hast du noch irgendeine Mitteilung, irgendeinen schönen Gruß für unsere Hörer? Dann würde ich damit dann das Interview beenden.
Ja gut, dann beenden wir das Interview. Nee, mir fällt jetzt gerade nichts. Tschüss, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank für deine Fragen und dass du dich auch so beschäftigt hast mit der Platte. Normalerweise kriegt man ja immer so Interviewpartner, die sich die Platte wahrscheinlich auf dem Hinweg gerade einmal so durchgehört haben, mit Ach und Krach. Das hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Schönen Abend noch, ne?
Martin, tschüss.
Tschüss.
www.punkrockersradio.de